Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Da haben wir uns so über Ostern gefreut, dass Christus wahrhaftig auferstanden ist. Und jetzt das, der Herr gibt uns Hausaufgaben auf. Im Matthäusevangelium, da lesen wir kurz vor der Himmelfahrt Jesu, da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Soweit ja die letzten Worte Jesu, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, so hat es uns das Matthäusevangelium überliefert. Wenn man jetzt einen Unternehmensberater fragen würde, wen er wohl einsetzen würde, um die Welt radikal zu verändern, da würde der doch sicher nicht Menschen heraussuchen, wie die ersten Jünger es waren. Fischer, einfache Leute, das war nicht die Elite und vor allem, die waren genauso fehlerhaft, wie ich es heute bin. Da hilft kein Winden und kein Zieren, der Missionsauftrag ist auch mir erteilt worden, vom Chef persönlich. Ich? Kann ich das? Gibt es nicht andere, die besser geeignet sind als ich? Und genau darum geht's in unserer heutigen Sendung bei der Lebenshilfe. Salz und Licht in der Welt sein, mit Menschen über Gott ins Gespräch kommen. Zugeschaltet aus Ravensburg ist uns der Referent der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche, Diakon Christoph Hemberger. Herr Hemberger, ich grüße Sie ganz herzlich.
Guten Morgen.
Sie sind 40 Jahre alt, Familienvater und Diakon im Zivilberuf für die charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche, kurz CE genannt. Da üben Sie auch diverse Funktionen aus. Sie sind deren Referent in Deutschland, Mitglied im Internationalen Rat der CE und Vorsitzender der CE in Europa. Soweit richtig?
Das ist richtig, ja.
Herr Hemberger, wen oder was erneuert die charismatische Erneuerung denn in der katholischen Kirche?
Die charismatische Erneuerung ist eine der sogenannten neuen geistlichen Bewegungen innerhalb der katholischen Kirche. Wir sind vor knapp 50 Jahren entstanden. Uns gibt es weltweit und Ziel und Anliegen der charismatischen Erneuerung ist das Wirken des Heiligen Geistes und damit verbunden ja das inspirierte Leben, das Gott schenkt, in die Kirche hineinzubringen. Was nicht bedeutet, dass es nicht da ist oder nicht da war, aber eben als das besondere Anliegen in der Kirche eben zu betonen, den Menschen zu helfen, aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben und in dieser Kraft des Heiligen Geistes auch die Kirche eben zu erneuern.
Genau. Thema unserer heutigen Sendung, das ist ja mehr oder weniger die Evangelisation, also die Verbreitung des Evangeliums von Jesus Christus, beziehungsweise, Sie hatten es auch schon angedeutet, die Neubelebung des Glaubens bereits getaufter Christen. Probleme damit, die scheint ja der Herr selbst schon von Anfang an gesehen zu haben. Denn Jesus selber sagt ja, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenig. Jetzt mal die Frage an den Theologen in Ihnen, Herr Hemberger, wer oder was wird denn da geerntet und wer sind die Arbeiter?
Ja, als Arbeiter dürfen wir uns betrachten. Wir, die wir in der Nachfolge Jesu stehen, die wir ihm nachfolgen in unserem Alltag, die wir Jünger und Jüngerinnen Jesu sind. Wir haben diesen Auftrag, den haben Sie ja vorhin aus dem Matthäus 28 vorgelesen. Wir haben diesen Auftrag, diesen Missionsbefehl. Ich finde, das hört sich jetzt ein bisschen krass an, Ernte einzubringen, Menschen einzubringen, aber de facto ist es so. Wir dürfen von unserem Glauben berichten, erzählen und die Früchte davon sind Menschen, die einen lebendigen Gott kennenlernen, die einen Gott kennenlernen, eine Gottesbeziehung aufbauen. Unterm Strich, das ist Evangelisation.
Und Herr Hemberger, was ist denn bitte schön so schwer dran, anderen irgendwas davon zu erzählen, Mensch, dass ihre Sünden vergeben sind, dass die Seelen gerettet sind? Es ist doch eigentlich die tollste Botschaft, die es an alle gibt. Und warum tun wir uns eigentlich damit so schwer?
Ich glaube, da kann man jetzt ganz vielschichtig darauf antworten.
Das tun wir die nächste Stunde, oder?
Genau. Ich glaube, dass wir uns in unseren Breitengraden vor allem deswegen sehr schwer tun, weil wir es verlernt haben. Ich glaube, dass viele Menschen in unserer Kirche einfach verlernt haben, über ihren Glauben zu reden. Wir haben auch wenig Werkzeuge an der Hand, dies zu tun. Es gibt natürlich auch noch andere Gründe, aber ich glaube, das ist einer dieser Gründe. Ich würde mal sagen, wenn man es ganz plakativ sagen will, wir haben in den letzten Jahrzehnten uns einfach darauf verlassen, dass die Experten den Glauben verkünden sollen. Wir haben das an die Pfarrer und die Religionslehrer delegiert und vielleicht in unserem Alltag zu wenig Erfahrungen damit gemacht, wie wir damit eigentlich umgehen können. Ich nehme mich da jetzt mal als das normale Volk mit rein, wie wir im Alltag als ganz normale Menschen über unseren Glauben reden können, mit Menschen ins Gespräch kommen können. Ich denke, da werden wir wahrscheinlich sehr viele der Hörer und Hörerinnen auch zustimmen, dass es ja schon gar nicht mehr so normal ist, im Alltag über den Glauben zu reden, dass Gespräche über Religion zum Beispiel irgendwie so in diese Ecke gerutscht sind, darüber spricht man nicht oder vielleicht gerade noch, das ist deine Privatmeinung. Ich denke, dass wir da sehr viel nachholen müssen und nachholen dürfen, dass wir auch sehr viel lernen dürfen, weil über den Glauben zu reden, was sehr Essentielles unseres Glaubenslebens darstellt und auch was sehr Wichtiges in unserem ganzen Glaubensleben ist.
Wie man so ins Gespräch kommt über den Glauben, über Gott und über seine frohe Botschaft, dazu später noch ein paar Praxistipps. Aber Sie haben das gerade gesagt, wir haben es verlernt, über Gott zu reden. Wir haben es verlernt, von Gott zu reden. Das ist jetzt irgendwie, ich sage es mal so, kopflastig. Es heißt doch aber auch andererseits, wovon unser Herz voll ist, davon wollen wir doch anderen erzählen. Da denken wir doch jetzt einfach nur mal an Männer und Frauen, die gerade Eltern geworden sind. Ich meine, deren Herz läuft über, die erzählen jedem, der es hören will und der es nicht hören will, dass sie gerade Eltern geworden sind. Und eigentlich müsste doch unser Herz doch auch voll sein von der frohen Botschaft. Und eigentlich müssten wir doch locker und leicht und gerne davon erzählen. Stimmt was mit unserem Herz nicht?
Ich kann nicht für das Herz von vielen Menschen reden, aber ich glaube, dass es viele Menschen gibt, deren Herz wirklich übersprudelt, aber die vielleicht eher, was ich vorhin gesagt habe, so die Handwerkszeuge verlernt haben, wie man das rauslassen kann. Ich selber kann mich zum Beispiel an viele Erlebnisse erinnern, wo ich das peinlich fand, zuzuhören oder zuzusehen, vielleicht es auch selber zu erleben in der Vergangenheit, über den Glauben zu sprechen. Einerseits, weil ich gar nicht wusste, wie ich das tun soll. Andererseits, wie ich bei anderen gesehen habe, wie die das gemacht haben und das auch nicht viel besser war. Ich habe den Eindruck, wir haben es wirklich einfach verlernt. Wir haben keinen Zugang mehr dazu gehabt. Oder lange Zeit wurde es auch in unseren Breitengraden nicht wirklich gelehrt. Wir haben es einfach nicht lernen können, über den Glauben zu reden. Und dazu kommt eben dieses Phänomen, dass über den Glauben reden in der Gesellschaft gar nicht mehr so normal ist oder eher so belächelt wird. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir es delegiert haben. Manchmal aber auch mit peinlichen Erlebnissen, die wir erlebt haben. Mir geht es
zum Beispiel?
Wenn ich ein, zwei Mal was Peinliches erlebt habe, dann ziehe ich mich da zurück. Also zum Beispiel, wenn mich jemand spontan, ich nehme jetzt mal so Beispiel aus meinem Leben, mir ist es mal passiert, mich hat in meiner Schullaufbahn jemand mal angesprochen, was magst du Dienstagabend, da gehst du zum Gebetskreis und ich hatte keine gute Antwort parat. Natürlich würde ich mir, das sind so Situationen, wo man sich dann drei Tage später denkt, das und das und das hätte ich sagen sollen, aber wenn man in der Situation überrollt wird und dann so rumstammelt, keine gute Antwort parat hat, das sind so Momente, wo man sich dann einfach auf dem Rückzug befindet und wo man dann beim nächsten Mal in der Situation wahrscheinlich eher scheut. Jedenfalls ging es mir lange so. Ich denke, so diese Unvorbereitetheit, dieses ich weiß gar nicht, was ich eigentlich sagen soll, ich habe was im Herzen, aber ich schaffe es gar nicht so, in eine Sprache zu transportieren, die der andere jetzt in diesem Moment versteht oder verstehen kann, und das Ganze alles innerhalb eines spontanen Gesprächs. Das ist gar nicht so einfach.
Also Evangelisation ist nicht, dass ich beim Metzger in der Schlange stehe und mein Vordermann fragt, und heute schon gebetet? Oder Jesus begegnet heute schon? Oder warum nicht so? Oder ist das eine der peinlichen Begegnungen, Herr Hemberger?
Ich würde mal so sagen, oder da kommen wir jetzt aber schon ein bisschen in die Materie rein.
Tun wir das doch.
Ich glaube, zur Evangelisation ist es sehr wichtig, dass ich im richtigen Zeitpunkt das Richtige sage. Und ich kenne Menschen, die stehen in einer Schlange irgendwo an und haben den Eindruck, jetzt ist es richtig, eine bestimmte Sache zu sagen oder eine bestimmte Frage zu stellen. Und ich kenne auch Zeugnisse davon, wie sie in diesen Gesprächen genau das Richtige gesagt haben und ins Herz der Menschen getroffen haben. Es hat sich ein super gutes Gespräch entwickelt und derjenige konnte in seiner Lebensfrage zum Beispiel Antworten finden oder vielleicht sogar wirklich sich bekehren, sage ich jetzt mal so. Mir selber ist sowas eher noch nicht so oft passiert, aber ich glaube, es ist so die Frage, wann es das Richtige ist. Ich habe natürlich auch das Gegenbeispiel schon oft erlebt, dass Menschen einfach so plakativ diese Fragen reingestellt haben, kennst du Jesus? Wie ist eigentlich deine Beziehung zu Gott, zu Menschen, die völlig unvorbereitet in der Schlange beim Metzger standen und sich dann eher abgewendet haben und eher dann verschlossen waren für diese Themen, als dass sie sich darauf eingelassen hätten.
Also verstehe ich das richtig so, dass das richtige Wort, was Sie meinen, das muss nicht unbedingt gleich hier den totalen Jesus-Kontext haben und gleich direkt in ein Evangelisations- und tiefes Glaubensgespräch münden, sondern es kann ganz einfach im rechten Augenblick jemanden grüßen oder eine ernste Frage stellen, hey, wie geht's dir, du siehst heute nicht so gut aus oder sowas.
Ich glaube, dass es das eine, dass es sehr wichtig ist, darauf zu achten, dass ich das tue. Also von Jesus wissen wir, dass er gesagt hat, ich tue nur das, was der Vater mir sagt oder was ich sehe, was der Vater sagt. Ich glaube, dass es in diesem Bereich, genau wie in den anderen auch, sehr wichtig ist, sehr wohl zu hören und auch in der Unterscheidung zu leben, ist es jetzt richtig, etwas zu sagen oder ist es jetzt richtig, eher zu schweigen. Und das andere ist, denke ich auch, da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Ich glaube, dass unter diesem Großbegriff Evangelisation viel mehr fällt, als einfach nur den Mund aufmachen und zu reden. Ich sage jetzt mal, was wir in unserer Sprache auch Verkündigung nennen.
Ja.
Ich glaube, dass der Evangelisation viel mehr das gelebte Zeugnis zählt. Das öffnet ganz oft den Weg für ein Gespräch. Und es ist was Grundlegendes, was wir nicht vergessen dürfen. Vor allem, was wir uns auch bewusst machen müssen als Christen, dass wir als Menschen Zeugen in der Welt sind und durch unser Leben allein schon Christus in dieser Welt verkünden. Und ich denke, der Titel unserer Sendung, Salz und Licht in der Welt sein, also Salz spricht nicht und Licht spricht nicht, aber sie sind da und sie fallen auf, allein dass sie da sind. Und ich glaube, das ist ein guter Titel für diese Sendung, weil ich glaube, zur Evangelisation gehört zuallererst und grundlegend, dass ich das Ganze lebe, dass ich es authentisch lebe, dass es mein Leben prägt, dass es mein Lebensstil ist. Es gibt einen Religionsphilosophen, der Paul Claudel, der hat mal gesagt, rede nicht, wenn du nicht gefragt wirst, aber lebe, dass du gefragt wirst. Da steckt viel drin, da steckt nämlich drin, dass ich mich nicht zurückziehe, dass ich mich nicht in die Ecke stelle und mich verstecke, sondern dass ich einfach ganz natürlich in der Welt lebe, so wie ich bin, was meinen Glauben ausmacht, dass ich da auch nicht zurückschrecke. Und wenn mir dann Fragen gestellt werden oder wenn sich Gespräche ergeben oder wenn ich merke, mein Gegenüber, der ist jetzt reif wie ein Apfel, dann den Mund aufmachen.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Salz und Licht in der Welt sein, mit Menschen über Gott ins Gespräch kommen. Unser Studiogast ist Diakon Christoph Hemberger aus Ravensburg. Er ist Referent in der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche. Wie jetzt meine Frage an die Hörerinnen und Hörer, ja, wie kommen Sie denn mit anderen über Gott ins Gespräch? Oder sind Sie einer von denen, die selber Christ geworden sind, aufgrund ja, eines richtigen Wortes von jemandem anderen? Das würde uns interessieren. Was für Erfahrungen haben Sie denn gemacht mit ja, dem Lebensstil der Evangelisation? Dann rufen Sie uns gerne an. Die Hörernummer, die ist ab jetzt frei, 089 517 008 008. Wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands erreichen möchten, wählen Sie vor 0049 89 517 008 008. Unser Thema heute, Salz und Licht in der Welt sein, mit Menschen über Gott ins Gespräch kommen. Wir hören ein bisschen Musik.
Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Salz und Licht in der Welt sein, mit Menschen über Gott ins Gespräch kommen. Unser Studiogast ist Diakon Christoph Hemberger. Er ist Referent der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche. Und am Telefon begrüße ich Schwester Gerlinde aus Dernbach. Hallo, ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ich habe nur 5 Minuten gehört. Ich bin mitten in der Arbeit. Ich wollte gerade eigentlich einen Rosenkranz beten, ein Stückchen noch, aber da habe ich gesagt, oh, mach mal an. Ich möchte nur sagen, ich bin Ordensschwester und deswegen ist das gar kein Problem, dass man angesprochen wird. Und die erste Frage dann,
Sie tragen den Habit, oder?
Die erste Frage lautet dann, wie sind Sie ins Kloster gekommen? Das ist interessant. Das ist die erste Frage, die die Leute stellen. Ja, und dann kann man ja was reden. Und dann rufe ich immer den Heiligen Geist an, dass der mich erleuchtet, dass ich die richtigen Worte wähle. Mhm. Ja, das wollte ich nur sagen. Und ich fahre so ganz gut damit.
Vielen Dank, Schwester Gerlinde. Gottes Segen für Sie.
Ja, für Sie auch.
Herr Hemberger, jetzt trägt ja nicht jeder eine Ordenstracht und wird sofort als ein praktizierender Christ identifiziert. Aber was gäbe es für äußere Zeichen, die mich sozusagen kenntlich machen?
Also ich denke, ganz natürlich, ich habe das vorhin so gesagt, versuchen wir ganz natürlich in dieser Welt zu leben und die Dinge, die uns wichtig sind, auch selbstverständlich zu nehmen. Und dann werden wir auffallen durch äußere Zeichen oder eben auch durch einen Lebensstil. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, tragen Sie ein Kreuz um den Hals? Manche Menschen verstecken das gar nicht so tief in die Hemdfalte rein, sondern es ist sichtbar. Ich habe da schon erlebt, dass mich Menschen angesprochen haben, was hast du da?
So, das war die Musikunterbrechung bei der Lebenshilfe. Salz und Licht in der Welt sein, mit Menschen über Gott ins Gespräch kommen. Wir haben über die äußeren Zeichen gesprochen, die Gerlinde, die angerufen hatte, die läuft ja mit einer Ordenstracht sozusagen herum und wird deswegen angesprochen. Sie erzählten gerade, naja, ich kann ja auch ein Kreuz tragen und muss es nicht unbedingt unter dem Hemd tragen, vielleicht spricht mich jemand an. Ich kann selber ein Beispiel geben. Ich habe zum Beispiel einen Fischaufkleber auf meinem Auto. Okay, den habe ich jetzt 7 Jahre drauf und bin in 7 Jahren von einer Person angesprochen worden. Aber es hat sich ein sehr interessantes Gespräch daraus ergeben. Jetzt begrüße ich am Telefon aus Bad Orb die Frau Weitzel. Hallo, ich grüße Sie.
Hallo, ich grüße Sie auch. Ich wollte nur sagen, also ich bin in der charismatischen Erneuerung. Ich bin auch in der OFS.
Und wenn ich Was ist das bitte?
Das ist die Franziskanische Gemeinschaft, der dritte Orden des Heiligen Franziskus.
Ja, okay.
Und ich trage keine Tracht, also Ordenstracht. Ich habe nur das Taukreuz an. Aber wenn ich nach Frankfurt fahre und dem die Frauen Dienst mache, dann habe ich meinen Rosenkranz im Zug. Den bete ich. Viele Leute sind ganz interessiert, schauen sie da drauf. Und ich komme sehr gut dadurch ins Gespräch mit vielen.
Und haben Sie auch mal schlechte Erfahrungen gemacht?
Ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel ist der Koran in den Zug verteilt worden. Und da habe ich höflich ihm gesagt, wenn er meinen Rosenkranz nimmt, nehme ich seinen Koran. Und dann ist er wütend mit Verwünschungen abgerauscht.
Okay.
Aber ich wollte damit nur sagen, man kann sehr, sehr gut mit Menschen in Kontakt kommen. Gerade auch in die Frauen, wenn man da Dienst macht, sind viele Menschen, die Gott suchen, die Gespräch suchen, die einfach schauen, wo ist jemand, der für sie Zeit hat. Und das ist, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele Menschen sich gar nicht mehr trauen, Gott, den Namen Gott in den Mund zu nehmen.
Vielen Dank, Frau Weitzel, für dieses Zeugnis und auch für die Ermutigung. Herzlichen Dank. Herr Hemberger, was sagen Sie so zu den Erlebnissen von der Frau Weitzel?
Ich denke, dass die wirklich für viele sprechen. Das eine ist, was wir gesagt haben, dieses äußere Zeichen, das helfen kann, eine Brücke sein kann zu einem Gespräch, was wir jetzt eben auch von der Kutte vorhin gehört haben, oder den Rosenkranz, den Fischaufkleber. mir ist es zum Beispiel auch schon mal passiert, dass mich jemand angesprochen hat, ach, Sie gehören auch zum Anglerverein. Dann habe ich gesagt, nein, okay, das ist nicht der Anglerverein-Ausweis, sondern das Zeichen steht für was anderes. Und schon war man im Gespräch und ich konnte einfach ein bisschen von dem erzählen, was mir wichtig ist. Und ich denke, ähnliche Erlebnisse werden wir an vielen Stellen erleben, wo wir so äußere Zeichen haben, vielleicht am Arbeitsplatz der Kollege, der bemerkt, dass ich ein Kreuz trage. Oder ich habe auch schon erlebt, dass mich Menschen angesprochen haben. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich im Restaurant mit meiner Familie essen gehe, zum Beispiel, dass wir vorher ein Tischgebet sprechen. Dann hat mich mal am Nachbartisch jemand beobachtet und der hat mich dann im Dorf wieder getroffen und hat mich angesprochen. Ah, ich möchte Sie mal darauf ansprechen, Ihnen scheint es sehr wichtig zu sein, dass Sie das sogar in der Öffentlichkeit tun. Ich denke, diese äußeren Zeichen, diese äußeren, ich sage jetzt mal so, christlichen Symbole oder Zeichen gelebter Frömmigkeit, die können eine gute Brücke sein, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Manchmal ist es auch so, dass die, und das ist dieser ja, nächste Schritt, den ich vorhin schon angesprochen habe, neben dem äußeren Zeichen gibt es ja auch einfach diesen Lebensstil. Und manchmal können die auch einfach eine Möglichkeit sein, Menschen nehmen uns durch diesen Lebensstil wahr, Menschen nehmen uns durch Zeichen, die wir im Alltag verwenden oder die wir an uns haben, wahr. Und wenn sie dann an einem bestimmten Punkt sind, trauen sie sich, mit uns ins Gespräch zu kommen. Ich habe zum Beispiel auch schon Erlebnisse gehabt, dass mich jemand angesprochen hat bei uns im Ort. Er wollte schon lange mal mit mir reden, irgendwie bin ich ihm aufgefallen und ich weiß, dass es in der Diakon in der Gemeinde und sowieso. Und ich habe da mal eine Frage, da müsste ich mal. Die Frage hätte er mir nicht gestellt, wenn ich diesen Diakon nicht leben würde in der Gemeinde. Aber ich denke, genauso kann es anderen Menschen gehen, dass sie dadurch, dass sie in der Öffentlichkeit auffallen, dass sie diese Zeichen tragen oder dass sie diesen Lebensstil leben, wir fallen auf als Christen. Ich habe das auch schon erlebt, dass mich jemand angesprochen hat und gesagt hat, da war ich noch kein Diakon und da bin ich noch nicht so aufgefallen in unserer Ortschaft. Sie sind irgendwie anders. Ich muss Sie mal fragen. Sie reagieren anders. Was ist denn bei Ihnen da? Und das sind für mich diese Zeichen, dass wir durch unseren Lebensstil, einfach dadurch, dass wir das ernst leben, wie wir sein wollen und sein sollen, dass wir auffallen, dass wir dann Licht und Salz sein können in dieser Welt. Und da, wo die Menschen auf den Geschmack kommen, werden sie diesen Geschmack auch ansprechen.
Aus Markt Indersdorf begrüße ich jetzt die Frau Gschwandner. Hallo, grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Ich würde sagen, ich, wenn irgendwo S-Bahn fahre oder irgendwo unterwegs bin, ich versuche immer das Thema, weil es mein Lieblingsthema ist, da glaube ich, ist mir das Wichtigste, irgendwie auf das Thema zu kommen. Zum Beispiel, wenn ich mit der S-Bahn nach unten fahre zum Gebetszug und Leute reden mich an oder wir kommen ins Gespräch und dann sage ich, ja, ich fahre halt dahin. Und ja, das kommt meist, also eigentlich immer positiv an. Und nur das Problem habe ich, wenn jetzt zu Hause Verwandten und Besuch ist, also Verwandtschaft treffen oder so, da würde ich auch gerne auf das Thema kommen und dann sagen, da ist kein, was merkst du schon wieder, du, da leide ich dann wie ein Hund, wenn man nicht, weil mir das, der Glaube eben das Wichtigste ist und ja, die wollen da eigentlich nicht so viel wissen, obwohl ich sage, sie sind alle katholisch und aber der Glaube, über den Glauben reden oder beten, ja, Tischgebet mache ich dann schon, das mache ich dann schon mit mir, aber ja, weil eben der Glaube ist mir das Wichtigste. Und ich finde, das kann man immer machen, wenn man irgendwo unterwegs ist und Leute trifft, dass man irgendwie auf das Thema kommt und ich habe noch nie eine negative Reaktion gehabt.
Frau Gschwandner, vielen Dank für dieses Zeugnis. Ihnen Gottes Segen.
Behüt Sie Gott. Danke und danke für Radio Horeb. Für Gott.
Herr Diakon Hemberger, jetzt ist, was Frau Gschwandner gerade sagte, ja, sie weiß schon, bei der Verwandtschaft, da kommt es nicht so gut an. Da fällt mir jetzt automatisch irgendwie der Spruch ein von dem Prophet, der im eigenen Dorf nichts gilt. Hat das ein bisschen auch was damit zu tun?
Also ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass es Menschen gibt, die uns sehr nahe stehen, die uns auch gut kennen, die sich dann vielleicht auch schwer tun, an bestimmten Punkten mit uns über diese Bereiche zu reden. Das höre ich immer wieder, auch von den Menschen, mit denen ich im Gespräch bin. Ich kenne das auch aus dem eigenen Leben, dass die Menschen, die in meinem direkten Umfeld sind, die kennen mich auch gut, die sehen natürlich auch manchmal die Dinge, die nicht so gut sind in meinem Leben. Die kriegen ja auch manche Dinge mit, die machen sich Gedanken über mich. Und dann fällt es ihnen vielleicht auch schwerer. Also mir ist es auch schon aufgefallen, je weniger ich jemanden gut kenne, desto leichter fällt es mir, über meinen Glauben zu sprechen. Vielleicht einfach, weil diese persönliche Distanz dann da ist. Gleichzeitig kenne ich das natürlich auch, dass es den Herzenswunsch gibt, die Menschen in meinem Umfeld zu erreichen, ihnen auch davon zu erzählen, von was mein Herz voll ist. Ich habe mir angewöhnt, in solchen Situationen einfach für diese Menschen zu beten. Fürbitte ist was ein sehr wichtiges und wesentliches Instrument auch in der Evangelisation. Es geht ja nicht nur darum, dass wir einfach mit irgendwelchen Menschen über irgendwas reden, sondern dass wir die Menschen in ihrem Herzen erreichen und dass wir ihnen dazu helfen können, dass sie Gott begegnen können. Und wer anders als er könnte die Menschen vorbereiten dafür? Also ich denke, Fürbitte ist so eine Möglichkeit, auch wo ich Menschen für Menschen da sein kann, ohne dass ich mit ihnen rede, sondern dass ich ihnen Gutes tun kann, dass ich sie segnen kann, dass ich für sie beten kann und dann auch bewusst offen bin, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, ins Gespräch zu kommen, das dann manchmal ganz unverhofft kommen kann. Beim Abspülen auf einem Familienfest zum Beispiel, dass mich jemand mal angesprochen hat, du, ich wollte dir schon lange mal eine Frage stellen. Oder manchmal, ja, ich denke, solche Gelegenheiten gibt es dann immer mal wieder. Aber das Phänomen, dass die Menschen in unserem Umfeld sich schwer tun mit unserer Botschaft, die hat Jesus uns schon gelebt, indem er gesagt hat, und der Prophet in Nazareth, der kommt da nicht so gut an.
Jetzt haben Sie gerade eben das Wort gesagt, ja, dass wenn es jetzt gerade so im familiären Umfeld nicht geht, dass Sie dann einfach für den anderen beten, so im Stillen. Mhm. Und dann sagten Sie ja, dass man betet darum, dass Gott den anderen auch vorbereitet. Also heißt es, zur Evangelisation gehört auch eigentlich das stille Gebet für den anderen, dass Gott den anderen bereit macht und dass er mich auch bereit macht, wie es die Frau Gspendner auch sagte, oder oder welche Hörerin weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber die auch sagte, sie bittet um den Heiligen Geist, dass sie die richtigen Worte einfallen. Mhm. Ja. Ist das auch Teil der Evangelisation, dass ich sozusagen diese Vorbereitung im Gebet mache, also dass auch der andere geistig vorbereitet wird durch den Herrn?
Auf jeden Fall. Also ich denke, in beide Richtungen. Ich denke, dass es sinnvoll ist, dass ich mich in einer Gebetsbeziehung mit Gott befinde, dass ich auch gelernt habe, auf Gott zu hören. Ich denke, da werden mir wahrscheinlich auch viele der Hörer und Hörerinnen zustimmen. Es gibt Gelegenheiten, wo ich diese kleine warnende Stimme im Ohr höre, jetzt sag mal lieber nichts, sondern schweig mal lieber, es ist besser, gerade nichts zu sagen. Mhm. Und manchmal höre ich diese Ermutigung oder spüre diese Ermutigung in meiner Seele, jetzt mach den Mund auf und red, es ist Zeit und dann ist es richtig. Dazu gehört aber, also um dieses Reden Gottes, dieses Wirken Gottes in mir zu verspüren, dazu gehört ja auch meine innerliche geistliche Vorbereitung, dass ich eine persönliche Beziehung zu Gott lebe, dass ich dieses Hören auf Gott lerne und gelernt habe. Und zum anderen denke ich, dass es sehr wesentlich ist, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die von Gott vorbereitet sind. Ich denke, es gibt sehr viele Menschen. Eine der Hörerinnen hat es vorhin gesagt, wie wichtig das ist, gerade in der heutigen Zeit, in der sehr viele Menschen Fragen haben, Sehnsüchte, Nöte haben, mit ihnen ins Gespräch über Gott zu kommen, der die Antwort auf ihre Nöte und Sehnsüchte ist. Es bin ja nicht ich, der die Antwort ist, sondern ich bin derjenige, der von Gott erzählt, der die Antwort und die Lösung für unsere Probleme kennt. Und ich denke, da ist es sehr wichtig, ins Gebet zu gehen für diese Menschen, vielleicht auch für die Menschen zu beten, denen ich heute begegnen werde. Das vielleicht, manchmal weiß ich ja noch gar nicht, wen ich heute treffe.
Wer weiß das schon, genau.
Ja, dass diese Menschen von Gott berührt werden, von Gott angerührt werden, dass er sie segnet auf ihrem Lebensweg und dass er mir Gelegenheit schenkt, zum richtigen Zeitpunkt ins Gespräch zu kommen oder vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt mit dem Auto, mit dem Aufkleber hinten drauf einfach vorbeizufahren und ihnen ein Zeichen zu geben. Also ich denke, das ist eine sehr wichtige und sehr wesentliche Werkzeug oder ein sehr wichtiges Werkzeug in dem Bereich der Evangelisation. Und ich glaube auch, dass viele ernüchternde Resultate von Gesprächen, die nicht so gut funktioniert haben, dass die manchmal daher kommen, dass wir in der Verkündigung auf unvorbereitete Menschen getroffen sind. Ich denke, ich kenne das aus meinem eigenen Leben, auch aus den Berichten von vielen Menschen, mit denen ich im Kontakt war, die gesagt haben, ich habe erzählt, ich habe alles so gemacht, wie ich es gelernt habe, aber es war der falsche Zeitpunkt und ich habe den Menschen einfach Dinge erzählt, die er gar nicht hören wollte. Und ich glaube, es ist viel besser, auf den einen zu warten, der von Gott vorbereitet ist, als 50 zuzutexten mit Dingen, die sie nicht hören wollen und dann vielleicht sogar eher abgeschreckt sind, mit Christen ins Gespräch zu kommen.
Frau Müller aus Südtirol, ich grüße Sie.
Ich grüße Gott. Ich bin die Anna Müller aus Oberfinchgau. Lebe hier seit 10 Jahren im Altersheim. War 40 Jahre in Deutschland und habe dort die Fokularbewegung kennengelernt. Und dort bin ich wirklich beheimatet. Ich werde gefragt, sehr oft, was ist das Fokular? Und dann erkläre ich Ihnen, dass die Präsidentin, die Chiara Lubich, aus Trient, diese Bewegung im 1943 gegründet hat. Und wenn jemand mehr wissen will, habe ich Kurzinformationen und lasse ihn ein bisschen lesen. Und ich muss schon staunen, also dass doch sehr viele sich dafür interessieren.
Also Sie sind sozusagen vorbereitet, haben schon Materialien sozusagen für die, die mehr wissen. Aber nur der mehr wissen will, dem sagen Sie, gut, hier habe ich noch was für dich.
Ja, nur okay. Wer mehr wissen will. Ich mache da keine Werbung, ich verteile wohl Worte des Lebens, wer es möchte, nur wer es möchte. Dann sage ich, wenn es dir nicht gefällt, dann ist gut, dann kriegst du eben keins mehr, nicht? Also soll jeder ganz frei entscheiden können.
Ganz dezent machen Sie das, Frau Müller, ganz dezent dann.
Bitte?
Ganz dezent machen Sie das. Wer mehr wissen will, kriegt mehr und wer nicht mehr wissen will, dann lässt man es dann.
Ja, das muss sein. Das hat Chiara selbst auch so gemacht. Und sie ist ja in der ganzen Welt verbreitet.
Frau Müller, ich danke für den Beitrag und auch für den Tipp, dass man sozusagen auch schon vorbereitet ist und noch Material in der Hinterhand hat für alle Fälle, wenn Nachfragen kommen. Ja. Herzlichen Dank, Gottes Segen für Sie. Ein Gruß nach Südtirol.
Ja, die charismatische Erneuerung habe ich schon später kennengelernt, die mir auch sehr gut gefällt, aber beheimatet bin ich bei der Fokularbewegung.
Dankeschön.
Bitteschön.
Diakon Hemberger, jetzt war das ein feines Zeugnis von der Frau Müller, dass sie sozusagen auch schon den Infobutton hat, sozusagen für die, die mehr wissen wollen, habe ich auch noch was dabei. Also ist auch ein Teil oder ist es richtig so, auch wohl vorbereitet zu sein für die, die mehr wissen wollen?
Auf jeden Fall. Also ich denke, was die Frau Müller gerade erzählt hat, ist eine sehr sinnvolle Sache. Wenn mich jemand anspricht, dann ist es sehr wichtig, dass ich innerlich vorbereitet bin, dass ich zum Beispiel weiß, über was möchte ich eigentlich Auskunft geben, wie kann ich davon erzählen, was ich mit Gott erlebt habe oder erlebe in meinem Leben und gleichzeitig aber auch vielleicht sowas wie kleines Material an der Hand zu haben, schau mal, lies mal das, mach dir mal Gedanken darüber, wir können auch darüber gerne nochmal ins Gespräch kommen. Sie hat von der Fokularbewegung, von den Worten des Lebens gesprochen, das sind ja diese kleinen Impulse für den Monat, das ist eine sehr gute Möglichkeit, es weiterzugeben. Es gibt aber auch andere solche Dinge. Also ich glaube, das ist ganz gut. Einerseits ein bisschen was an der Hand zu haben, das ich weitergeben kann. Das kann der andere auch mit nach Hause nehmen, vielleicht nochmal im Alltag drüber stolpern, was verinnerlichen, vertiefen. Aber ich glaube, dass es genauso wichtig ist auch, dass ich vorbereitet bin, mein inneres Material parat habe. Zum Beispiel, wenn mich jemand anspricht, was ist dir eigentlich wichtig in deinem Glauben, dass ich da so mit 1, 2, 3 Sätzen gut drauf antworten kann, dass ich da vielleicht schon weiß, wenn ich so eine Frage gestellt bekomme, was kann ich da antworten, wie kann ich da antworten, wie kann ich das, was in meinem Herzen ist, in Worte fassen.
Also im Grunde das vorher auch durchdenken, vorformulieren. Wäre da eine Möglichkeit, dass ich mit anderen Mitchristen mal so im geschützten Raum so ein Gespräch führe, vielleicht im Gebetskreis oder auch mit jemandem aus der Gemeinde, den ich kenne, so, dass man das ihm einfach mal erzählt und schaut, wie kommt das an?
Auf jeden Fall. Also
eine Art Coaching sozusagen.
Ich kenne da mehrere Möglichkeiten. Das eine nennen wir Zeugnis geben, also dass ich von dem erzähle, was ich mit Gott erlebt habe. Vielleicht ganz konkret in meinem persönlichen Leben eine mein Bekehrungserlebnis oder eine Begebenheit, wo mir Gott in einer sehr besonderen Weise nah ist, sich offenbart hat, mir eine Antwort geschenkt hat. Das andere aber auch die grundsätzliche Verkündigung, also wer ist eigentlich Gott, also diese Dinge, die wir in die Katechese normalerweise packen. Wer ist Gott, wie ist Gott, das sind Dinge, über die können wir ins Gespräch kommen und da gibt es Möglichkeiten, das auch zu lernen, ich sage jetzt mal so wie in einem Workshop, mir das anzueignen. Ich habe das selber so erlebt, dass ich dann an sowas teilgenommen habe. Wie gebe ich ein Zeugnis? Wie kann ich auf Fragen antworten, die so ganz oft gestellt werden? Und habe das dann an einem Seminar teilgenommen, habe da mir die Vorträge angehört und an den Workshops teilgenommen, habe dann auch Feedback bekommen und da konnte ich viel lernen. Das ersetzt nicht den Praxisbezug dann später, aber das hilft mir schon mal auch Selbstsicherheit zu gewinnen.
Also wir haben zum einen die Vorbereitung des anderen durch Gebet, weil Gott bereitet die Menschen vor. Das andere ist das gelebte Zeugnis. Wir hatten ja die Beispiele, dass ich ein Kruzifix trage, dass ich den Rosenkranz in der S-Bahn bete oder dass ich einen Fischaufkleber habe. Das andere, Sie sagten es gerade, die Verkündigung. Die Verkündigung ist lernbar, dass ich also weiß, worum geht es eigentlich überhaupt? Was sind da so die Inhalte? Zur weiteren Phase in der Evangelisation kommen wir gleich noch. Jetzt bin ich einfach zu neugierig und möchte hören, was die Frau Moosberger aus Leipzig sagt.
Einen schönen guten Tag.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, ich trage das Weißeskapulär bei der Mutter Gottes meiner Mutti im November 56. November 56, wo die Mutter Gottes meiner Mutti begegnet ist und verlangt hat, dass mein Bruder, der Michael Moosberger, katholisch getauft wird.
Und können Sie ganz kurz sagen, was ein Skapulär ist?
Und ich habe zwar keine Ordenstracht, aber ich trage das Kreuz, die wunderbare Medaille. Dann trage ich das weiße Skapulär, wo ich überall aufhalle und wo die Leute, und wenn die Leute daran interessiert sind, dann habe ich genauso, dann bete ich wie die Nonne zum Heiligen Geist für die richtigen Worte und dann habe ich ein Beutel von Pfarrer Pierre von der christlichen Mitte mit den 10 Geboten und dann verteile ich ganz einfach die 10 Gebote.
Da sind Sie ja schwer ausgerüstet.
Ich dränge mich absolut nicht aus, sondern diejenigen, die auf mich zukommen. Und dann ist das Gewinnende in den Skapulier, dem Kreuz und der wunderbaren Medaille, mein Lächeln. Dass ich alle anlächle und einen gesegneten Tag wünsche. Einen gesegneten Tag. Das ist meine Botschaft.
Klasse, Frau Moosberger. Ihr Lächeln. Ich wünsche Ihnen auch einen gesegneten Tag. Herr Diakon Hemberger, können Sie uns kurz das übersetzen, was denn ein Skapulier ist?
Ein Skapulier ist eine bestimmte Art der Kleidung. Es ist dieses Übergewand, glaube ich jedenfalls. Vielleicht weiß es sogar ein Hörer jetzt noch besser wie ich. Ich glaube, dass es dieses Übergewand ist, das manchmal bei Ordenstrachten oben drüber getragen wird.
Genau, es ist so eine Art Überwurf, das gibt es in großen und kleinen Versionen in allen möglichen Farben. Was jetzt die Bedeutung des weißen Skapuliers ist, das weiß ich jetzt nicht genau, aber das nur am Rande. Also es war wieder ein Fall so von dem äußeren Zeichen, das man trägt, um vielleicht einen Aufhänger für ein Gespräch zu haben. Jetzt bin ich auf den Herrn Buhr aus Norddeutschland gespannt. Ich grüße Sie.
Morgen. Ich möchte zwei Dinge beitragen. Das erste, wie ich zum Glauben gekommen bin, nämlich durch Fürbitte unseres Nachbarn, der ist Jahrgang meiner Mutter auch, und der hat jahrelang für mich gebetet. Das zweite ist, also das war ja schon Thema, dass durch Fürbitte Leute zum Glauben kommen. Das zweite ist, ich war ziemlich lange bei den Gideons und möchte kurz diese wichtige Arbeit mal, das ist vor allem evangelische Arbeit und ich bedauere, dass die Katholiken da nicht beteiligt sind, aber vielleicht können Sie dazu was sagen.
Also ich mache jetzt hier einen ganz kurzen Werbeblock für die Gideons. Sie legen Bibeln in Hotels und Pensionen aus, Genau, damit Leute mit dem Gott Wortes vertraut werden.
Nein, das geht aber noch weiter. Wir haben immer neue Testamente bei uns. Und ich will Ihnen nur mal einen Fall nehmen, erschildern. Ich habe meine Schwester in Hamburg besucht, das war spät, der letzte Bus. Und da war nur noch die Fahrerin und ich allein im Bus. Und die hat dann plötzlich irgendwie angeklagt, dass es ihr so schlecht geht und so weiter. Und da sind wir über den Glauben ins Gespräch gekommen. Und ich hatte natürlich mein Testament von dem Gideons dabei und habe ihr das gegeben. Und es war unglaublich, wie offen sie dafür war. Und als wir dann über einen Fluss fuhren, da habe ich gedacht, es fehlt nur noch, dass sie sagt, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse, so ungefähr. Bei den Gideons erlebt man sehr viel. Meine Frau zum Beispiel hat auch immer eine Gideon-Bibel dabei. Und wenn wir einen Bettler sehen irgendwo in der Stadt, dann machen wir da einen 5-Mark-Schein als Lesezeichen rein und geben ihr das Neue Testament. Und ich denke, das ist auch eine Möglichkeit, dass er vielleicht da mal reinguckt. Also wie gesagt, ich wollte nur sagen, es wäre wirklich schade, es ist eigentlich schade, dass die katholischen Christen diese Arbeit da nicht dran beteiligt sind. Aber vielleicht lässt sich da einen Weg finden.
Also, Herr Buhr, ich danke Ihnen für den Beitrag und für den kurzen Werbeblock für die Gideons. Herzlichen Dank. Behüt Sie Gott, Gottes Segen für Sie.
Ja, danke.
Herr Diakon Hemberger, ich habe es mal versucht, mir mitzunotieren, wie viele Gemeinschaften wir jetzt sozusagen auch schon in der Sendung hatten. Wir hatten also jetzt die Gideons, wir hatten die Fokularbewegung, wir haben Vertreter des Dritten Ordens gehabt. Also es gibt ja ganz viele Gemeinschaften, eben auch die charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche, die eben Evangelisation auf die Fahnen schreibt. Sie haben vorhin erwähnt, dass es Kurse gibt, wo man zum Beispiel die Verkündigung lernen kann, wo man so ein paar Grundsätze mitbekommt. Wie funktioniert eigentlich Verkündigung? Wie kann ich das machen? Wo gibt es denn so einen Kurs?
Also ich denke, dass es viele der Gemeinschaften anbieten. Ich kenne mich jetzt gerade im Moment spontan nur bei uns aus. Wir bieten immer mal wieder Wochenendseminare an zum Thema Salz und Licht in der Welt sein, mit Menschen ins Gespräch kommen über Gott. Man kann zum Beispiel bei uns auf die Homepage schauen, www.erneuerung.de, und da gibt es dann eine Liste von Veranstaltungen, die wir anbieten. Ein oder mehrmals im Jahr mindestens ist dieses Wochenendseminar immer mit dabei, weil wir eben auch gemerkt haben, dass wir nicht nur darüber reden müssen und dürfen, sondern dass wir wirklich auch Handwerkszeug lernen sollen und auch weitergeben sollen und den Menschen helfen sollen, wie das im Alltag praktisch umsetzbar ist. Ich glaube, das nächste unserer Seminare wird im Juli stattfinden.
3. bis 5.7. bei Würzburg, habe ich mir notiert.
Genau, ja, das ist richtig.
Also für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt so schnell nicht mitschreiben konnten, bleiben Sie entspannt. Am Ende der Sendung geben wir das nochmal durch. Und außerdem gibt es ja noch den Radio Horeb Hörerservice. Jetzt begrüße ich den Herrn Nörrenberg. Ich grüße Sie.
Grüß Gott, ich bin Jörg Nörrenberg aus Lörrach. Zu meiner Person, ich bin blind und treuer Hörer von Radio Horeb. Und ich werde manches Mal gefragt, woher nehmen Sie die Kraft, die Blindheit zu tragen? Und da kann ich guten Herzens sagen, aus dem Glauben heraus gewinne ich so viel Kraft. Und natürlich auch von den Mitmenschen her. Zur Verkündigung ist es manchmal auch gut, so einen Überraschungseffekt zu starten. Zum Beispiel kam mal ein Mann auf mich zu und hat gesagt, beten Sie für mich. Ich habe eine schwere Operation vor mir in den nächsten Tagen. Drücken Sie mir den Daumen. Und da habe ich ganz unverblümt gesagt, nein, das mache ich nicht. Da war der Mann zunächst empört. Der lehnt das ab. Der sagt, nein, das macht er nicht. Dann habe ich meine Hände gefaltet und gesagt, ich werde für Sie beten. Da sehe ich die Kraftquelle. Und der Mann, ob Sie es glauben oder nicht, der hat geweint, weil er hat sich so gefreut. Er hat gesagt, das ist ihm so wertvoll gewesen, dass ich gesagt habe, ich bete für ihn. Nicht, ich drücke den Daumen oder halte den Daumen. Denn ich hatte auch dann Mut, weil ich gedacht habe, wenn der jetzt an den gedrückten Daumen glaubt, an die Kraft des gedrückten Daumens, dann was soll denn da im Wege stehen, wenn ich sage, das mache ich nicht, ich falte die Hände. Aber dann habe ich eine Pause gemacht dazwischen. Dann habe ich gesagt, drück den Daumen, das mache ich nicht. Kurze Pause, Reaktion natürlich, Empörung, ja warum lehnt er das ab? Dann habe ich die Hände gefaltet und gesagt, ich bete für Sie. Und hinterher, die Operation ging auch gut aus, das Gebet hat so viel Kraft. Ja, da können wir wirklich alle von gewinnen.
Herr Nörrenberg, ich danke Ihnen für das Zeugnis. Ganz herzlichen Dank.
Ja, vergelt's Gott für die Sendung.
Herr Hemberger, jetzt von den Phasen der Evangelisation, Vorbereitung durch Gebet und dass Gott sozusagen den Weg ebnet, das gelebte Zeugnis. Da haben wir jetzt auch viele Beispiele gehört, die Verkündigung, dass ich sozusagen die Inhalte weiß, wovon ich da spreche. Und was wäre das sozusagen die vierte Phase der Evangelisation?
Also ich glaube, wenn wir von diesen Phasen sprechen dürfen, dann würde ich sagen, es ist ja nicht so, dass es dabei bleibt oder dass es alles ist, dass ich einem Menschen etwas erzählt habe, entweder etwas aus meinem Leben oder Verkündigung im klassischen Sinn erzählt habe, sondern dann geht es ja eigentlich noch weiter. Und ich glaube, dass das was ist, was wir in unserem Blickwinkel immer wieder auch uns ja in Erinnerung rufen dürfen, dass es diese Phase der Jüngerschaft noch gibt. Und ich glaube, dass Jüngerschaft eben auch ein wesentlicher Bestandteil der Evangelisation ist. Also ich würde nicht sagen, dass ich ein vollkommen durchevangelisierter Mensch bin, sondern dass ich immer wieder neu in meinem Leben Bereiche entdecke, in denen Jesus nicht Herr meines ganzen Lebens ist, indem ich Bereiche neu dem Herrn auch unterordnen darf, indem ich bemerke, dass ich wachsen darf, dass ich Vertiefung brauche. Und das alles fällt ja in diesen Bereich Jüngerschaft, mein Leben nach Gottes Willen ausrichten. Und ich denke, dass ein Teil der Jüngerschaft, der Evangelisation ist, den Menschen zu helfen, im Glauben zu wachsen. Also ich glaube, dass Evangelisation nicht aufhört an einer Bekehrung, im allerbesten Fall, dass jemand sagt, wir hatten vorhin das Beispiel, dass der eine Hörer erzählt hat, jetzt hätte nur noch gefehlt, dass sie sagt, ich möchte mich taufen lassen. Da hört Evangelisation nicht auf, sondern das ist ein wesentlicher Aspekt davon. Und dann geht es weiter in das Leben hinein und diese Transformation des Lebens, diese diese Wandlung meines Lebens nach dem Willen Gottes hin, wesentlicher Bestandteil davon. Jüngerschaft, ein Bereich, den wir da nicht außen vor lassen dürfen, auch nicht vernachlässigen dürfen.
Sie haben vorhin vom sogenannten Lebensstil der Evangelisation gesprochen. Was kann ich mir jetzt da genau drunter vorstellen? Ist es das, dass ich diese vier Phasen der Evangelisation so lebe, mit Vorbereitung, das Gebet, Zeugnis, Verkündigung, Jüngerschaft? Oder ist da noch mehr?
Ich würde es gar nicht so hochhängen und sagen, dass okay, der Lebensstil was wäre, wo man 1, 2, 3 umsetzen muss, sondern ich glaube, ich fand es jetzt auch sehr interessant, eigentlich haben alle der Hörer und Hörerinnen, die gerade sich in der Sendung zu Wort gemeldet haben, unbeabsichtigt genau das so von sich erzählt, nämlich dieses ganz natürlich in der Welt leben, dieses ganz natürlich so wie ich bin sein, nichts zurückhalten, nichts verstecken, sondern da, wo ich lebe, ob das im Altersheim ist, ob das als blinder Mensch im Leben ist, ob das auf der Straße ist oder in der S-Bahn ist, dass ich so bin, wie ich bin und dass ich dann die Gelegenheit wahrnehme, wenn sie sich gibt. Also ich kenne das auch, da sitzt jemand gegenüber in der S-Bahn und man kommt ins Gespräch. Man kann über das Wetter reden, man kann aber auch über andere Dinge reden und die Hörerinnen und Hörer, die haben uns das vorhin alle erzählt, dass sie dann die Gelegenheiten wahrnehmen, wo sie sich ihnen ergeben haben. Sie haben erzählt, sie haben sich nicht aufgedrängt, sie haben einfach nur Angebot gegeben und dass sie dann auch Antworten haben. Also ich fand zum Beispiel gerade die etwas witzige Antwort mit dem mit dem Daumen drücken. Das muss einem in dem Moment, manche Menschen sind spontan, dann muss es eben spontan kommen, einfallen, aber es gibt auch Möglichkeiten einfach, ja, Gedanken zu machen, wenn mich jemand fragt, was sage ich denn da? Also, dass ich Antwort geben kann. Also dieses natürlich in der Welt leben, die Gelegenheit wahrnehmen und dann auch mutig sein und Antworten geben. Manchmal ist es ja auch mutig zu sagen, auf diese Frage habe ich keine Antwort, aber ich kann Ihnen erzählen, wie ich in meinem Leben damit umgehen würde oder wie ich jetzt da weitergehen würde und da so darüber ins Gespräch kommen. Ich denke, das würde ich sagen, der normale Lebensstil eines Christen in der Welt. Und ja, wir hatten das vorhin schon mal. Ich glaube, wenn ich Salz in der Suppe bin, dann wirke ich allein dadurch, dass ich anwesend bin und dass ich schmecke. Und wenn ich Licht in der Welt bin, dann wirke ich allein, dass ich auffalle dadurch, dass der Lichtkegel sichtbar ist. Und genauso soll das mit uns Christen sein. Da, wo Gott uns hingestellt hat, da, wo wir leben, da, wo wir arbeiten, da, wo wir sind, dass wir so leben, wie wir sind und dass wir einfach in der Freiheit und in der Offenheit so sind, wie wir sind. Und ich denke, dass das ein Lebensstil ist, der wird auffallen. Da werden Menschen entweder sich Gedanken machen und vielleicht sogar auch ansprechen. Vielleicht nicht jeden Tag, vielleicht nicht 5 in jeder Stunde, aber immer wieder. Und wir werden auffallen und so braucht uns auch Gott in dieser Welt, damit er Menschen erreichen kann.
Aus dem Raum Köln ist uns der Herr Schenk zugeschaltet. Ich grüße Sie.
Ja, recht schönen guten Tag. Ich wollte einen kleinen Bericht um meine Skapulier machen. Ich habe gerade das Heftchen davor. Ich trage seit vorigem Jahr auch ein Skapulier.
Und was ist das jetzt?
Das ist ein, ich kann Ihnen das vorlesen, ich habe das Heftchen hier.
Wenn es nicht lang ist, können Sie es vorlesen.
Das ist eine halbe Seite.
Nein, das ist zu lang, Nein, können wir nicht machen.
So wie es beschaffen ist. Ich habe allerdings ein Kamelskapulier und das haben wir vorher ja auf der Fatima-Wallfahrt dann von einem Priester bekommen.
Herr Schenk,
das ist in zwei Stückchen Stoff an Schnüren und so weiter, aber es soll dann Wolle sein.
Ah, ist was ganz Kleines sozusagen, also kein großer Umhang?
Ja, ganz Kleines. Kann auch groß, für Priester kann das auch groß sein.
Ah, also vielleicht so Briefmarken groß, kann ich das für mich unterm Hemd tragen?
Oder? Ja, ganz recht.
Ah, okay.
Und eine wundertätige Medaille habe ich da auch drunter.
Ja. Herr Schenk, ich danke.
Und so weiter tue ich auch und so weiter und so fort. Es war nur eine kleine Eingabe, damit es also für alle ein bisschen verständlich ist.
Klasse, ich danke Ihnen sehr, Herr Schenk.
Ja,
ein Gruß nach Köln. Grüß Sie Gott.
Ja, danke schön. Sie auch. Alles Gute.
So, jetzt wissen wir auch über das Skapulier mehr. Vielen Dank, Herr Schenk. Und jetzt begrüße ich aus Feldkirchen die Frau Turber. Hallo, grüße Gott.
Vielen Dank für diese Sendung. Ich habe 1974 meinen Mann verloren, da waren die Kinder noch alle unmündig. Aber einige Jahre später, wie die schon größer waren, bin ich sehr viel S-Bahn gefahren, hatte an der Kleidung meistens so ein Markchen aufgegeben, Jesus lebt. Und ich habe mir immer die allerschrägsten Typen rausgesucht. Ich nenne jetzt aber bloß einen Fall, ein sehr martialisch angezogener Mann, so mit bunten Haaren und eine Kette und so weiter. Ich habe aber nur seine Augen angeschaut und habe ein bisschen angelächelt und habe dann so eine ganz belanglose Bemerkung gemacht, irgendwas, und um ins Gespräch zu kommen. Und dann hat er den Knopf aus dem Ohr rausgetan, der zuerst drin war. Und dann habe ich so nebenbei erzählt, dass ich halt jetzt da in die Kirche fahre und dass das meine geistliche Heimat ist. Und da war weiter gar nichts. Und er war dann so ein liebenswürdiger junger Mann und hat gesagt, ja, es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen, wie ich ausgestiegen bin. Solche hat es oft gegeben, auch habe ich zum Beispiel, wenn ich so recht vorbildliche Mutter mit Kindern gesehen habe in der S-Bahn, habe ich gesagt, ja, das ist wunderbar bei Ihnen, darf ich Ihnen eine CD oder eine Kassette, hat es damals noch bloß gegeben, von der Christa Mewis geben. Jetzt bin ich 87 Jahre alt und habe also alle möglichen Sachen, die man so zusammensammelt im Laufe der Jahre, Altersbeschwerden und Krankheiten. Und jetzt gehe ich aber trotzdem oft noch ganz langsam in die Kirche und es genügt mir dann, wenn ich einen Menschen ermutigen kann auf dem Spazierweg. Und meine Pflegeleute, da schaue ich meistens gar nichts über den Glauben, sondern behandle sie recht freundlich, mache ihnen die Arbeit so leicht als möglich. Und sie sehen ja, dass bei mir das Kreuz in jedem Zimmer hängt und so weiter. Also da habe ich jetzt nur eine, die sich freut, wenn sich hier ein Kreuzlein auf die Stirn macht, wenn sie geht. Das habe ich bei keinem anderen noch. Das war einfach so geistgeführt auch, dass ich ihr das angeboten habe. Und sie hat gesagt, ja, das wünscht sie sich auch sehr. Das waren meine Berichte. Ich will mich kurz fassen.
Ich danke Ihnen sehr, Frau Turber. Behüt Sie Gott.
Sie auch. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Herr Diakon Hemberger, jetzt, ich bin da völlig beeindruckt, dass die Hörerinnen und Hörer so voll ausgerüstet sind. Die haben da Christa Mewis CDs immer am Mann und Bücher. Das ist ja sehr beeindruckend. Aber Herr Diakon Hemberger, kann ich denn eigentlich bei Evangelisation auch was falsch machen? Kann ich da richtig den Karren an die Wand fahren?
Also ich glaube, wir können da viel falsch machen. Aber da könnten wir vielleicht eine ganz eigene Sendung darüber machen. So viel.
Aber was sind denn so echt die Hauptfettnäpfchen, in die wir reintreten können und wo man sagt, das lässt lieber?
Also ich denke, Fehler, die ich in meiner eigenen Laufbahn erlebt habe oder wo ich gemerkt habe, das wäre anders besser gelaufen wäre,
ja.
Als ich gemerkt habe, zum Beispiel, ich habe vorhin davon erzählt, dass wir den richtigen Zeitpunkt erwischen müssen und dass wir auch hören sollten, ist es jetzt richtig, was zu sagen oder nicht. Und manchmal habe ich im Nachhinein den Eindruck gehabt, es wäre besser gewesen, ich hätte nichts gesagt. Es wäre besser gewesen, ich hätte vielleicht lieber meinen Mund gehalten und gebetet, als einfach nur irgendwas gesagt. Manchmal sind dann auch diese Streitgespräche, diese berühmten, draus geworden, die irgendwie nur Frust, aber keinen wirklichen Erfolg oder keine Frucht gebracht
haben. Nach dem Motto, du und deine Kirche?
Ja, also ich denke, eines dieser Fettnäpfe oder diese Probleme, die sich ergeben können, ist, wenn ich mich in dieses Gespräch so reingebe, das eigentlich keinen Erfolg hat. Genau. Was anderes, was mir vielleicht einfällt, ist, das hat was damit zu tun, aber das ist mir aufgefallen vorhin auch bei allen Hörerinnen und Hörern, die von ihren eigenen Erlebnissen erzählt haben. Die haben immer erzählt, dass es ihnen um diesen Menschen ging. Also der eine Mann, der von der Busfahrerin erzählt hat, oder die eine Begebenheit mit dem Obdachlosen auf der Straße, dem sie dann den 5-Euro-Schein geschenkt haben. Es ging ihnen immer um den Menschen. Und ich habe manchmal den Eindruck, es kann uns auch passieren, dass wir ins Gespräch kommen, um ins Gespräch zu kommen. Also wenn es mir nicht um den Menschen geht, wenn ich erfolgsbesessen ins Gespräch gehe und sage, ich möchte aber, dass du dich bekehrst, oder wenn ich den anderen in seiner Andersartigkeit an dem Punkt dann nicht respektiere, sondern ihm meine Meinung aufdrücken möchte und sagen möchte, so wie ich das mache, ist es richtig, du musst es einfach auch nur so machen. Und ihm nicht mehr die Freiheit lasse und erlaube, zum Beispiel, dass er sich selber entscheiden darf, was für ihn und für sein Leben richtig oder für heute richtig sein soll. Also ich glaube, es kann auch diese Haltung sein, ich sage dir, wie es richtig ist, mit ich gestehe dir nicht mehr zu, dass du für dich selber in Freiheit entscheiden darfst. Ich denke, das ist was, wo sofort beim anderen die Rollläden runtergehen. Wir Menschen spüren das, wenn uns jemand gegenübersteht, der nicht signalisiert innerlich, ich bin an dir interessiert, sondern ich bin daran interessiert, Erfolg im Gespräch zu haben. Das ist, denke ich, eines der Don'ts, also der Dinge, die wir nicht tun sollten. Rede, wenn es richtig ist zu reden, gib dem anderen die Freiheit, anders sein zu dürfen, auch wenn ich vielleicht persönlich davon enttäuscht bin oder wenn ich persönlich irgendwie denke, es wäre geschickter, du würdest dich auf den Glauben einlassen, deswegen darf er sich trotzdem in Freiheit entscheiden und den falschen Zeitpunkt zu wählen oder mich auf diese Streitgespräche einlassen, die im Endeffekt nichts bringen. Da würde ich dann eher lieber sagen, ins Gebet gehen, in die Fürbitte gehen und Gott bitten, dass er entweder jemand anders schickt, der nochmal besser anfangen kann, oder dass er uns nochmal eine neue Begegnung schafft, wo wir in einer anderen Atmosphäre, in einer anderen Art und Weise, in einer anderen Herzenshaltung ins Gespräch kommen können.
Ich begrüße jetzt als letzte Hörerin bei uns die Frau Kuumu aus München. Hallo.
Grüß Gott. Ich würde sagen, dass der Sprecher, der vor 4 Personen ungefähr vor mir war, dass die katholische Kirche das nicht hat mit den Bibeln und so.
Ah, die Gideon-Bibeln, ja.
Ja, und ich bin jetzt in der Legio Mariens und ich verteile die wunderbare Medaille. Und man kann jederzeit hinkommen in die Paulskirche, in der Paulsplatz am Montag um 19 Uhr in München und sich das mal anschauen, die Legio Mariens, die macht eben so Glaubensgespräche. Und wir sind da auch sehr gut ausgestattet und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich vorher immer zum Heiligen Geist bitte, dass mir eben das Richtige einfällt und dann sagt, da habe ich das Gefühl, das ist nicht die richtige Person, über den Glauben zu sprechen, dann halte ich meinen Mund. Aber insgesamt habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, das wollte ich bloß sagen.
Ganz herzlichen Dank, Frau Kuumu.
Dankeschön.
Herr Heimberger, jetzt zum Schluss. Wenn man, Sie sind ja auch im Rat der CE für Europa, also haben so einen weiteren Blick nicht nur auf Deutschland fokussiert, sondern auch ein bisschen über unseren christlichen Tellerrand hinaus. Haben Sie das Gefühl, dass in Deutschland gerade ein Aufbruch oder eher eine Stagnation, was Evangelisation angeht, stattfindet?
Jetzt ist mal globaler oder umfassender sehen. Ich glaube, dass es ein Zeitalter ist in der Kirche, in der sehr viel Aufbruch stattfindet, in der auch sehr viel Aufbruch zu erkennen ist. Wir in Deutschland sehen das manchmal nicht so arg. In anderen Teilen der Welt sehe ich sehr deutlich Erweckung, Aufbruch, neue Belebung auch von Kirche und damit auch von Gesellschaft. In Deutschland ist es eher so, dass wir eher so ein bisschen in unserer Gemächlichkeit noch drinnen sitzen. Gleichzeitig muss ich aber auch dazu sagen, angefangen unter der Ermutigung von Johannes Paul II., ist da sehr viel passiert bei uns. Zum Beispiel, dass Laien anfangen, so zu leben, wie viele der Hörerinnen und Hörer das vorhin erzählt haben, über ihren Glauben zu sprechen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, in der S-Bahn über den Glauben zu reden. Das sind uns auch schon einige Sachen an die Hand gegeben worden in diesen letzten vergangenen vielleicht 25 Jahren, in denen haben wir Dinge gelernt, die wurden in der Kirche oder in unserer Gesellschaft von den Katholiken, von den Menschen, die ja so in unserem Umfeld leben, nicht so sehr praktiziert wurden oder nicht so in dem Maße praktiziert wurden. Ich würde sagen, wir haben einiges dazugelernt, aber gleichzeitig dürfen wir in Deutschland aber noch dranbleiben. Wir sind da ganz sicher nicht in einer Phase der Erweckung oder okay. In einer Phase, der, wo alles ganz euphorisch ist.
Wo findet eigentlich auf der Welt gerade richtig Erweckung statt? Kann man das so sagen, dass es irgendwie so einen Brennpunkt der Erweckung gibt auf der Welt?
Also ich glaube, es gibt zwei Bereiche, in denen wir von Erneuerung von Kirche und Erweckung sprechen können. Das sind einerseits die Bereiche Südamerika und auch große Teile von Afrika, wo Kirche wirklich im Aufbruch ist. Und zum anderen aber auch, das ist dann vielleicht nicht so sehr mit Zahlen verbunden, aber auch mit einer Tiefe, da wo Verfolgung stattfindet. Mhm. Da erlebe ich, dass Menschen wirklich in einer so großen Ernsthaftigkeit und Überzeugung ihren Glauben leben, bis hin zu, ich meine, das bekommen wir jetzt auch in den Medien immer wieder in der letzten Zeit deutlich drastisch geschildert, bis hin zu Märtyrertum. Das ist ein Zeugnis, kräftigeres Zeugnis kann es nicht geben.
Warum oder kann man sagen, dass es so Phasen und Zeiten der Erweckung gibt, auch auf Regionen beschränkt?
Das gab es immer. Es gab in der Kirchengeschichte schon immer Zeiten, in denen in bestimmten Regionen eher Erweckung stattgefunden hat oder eher ein lebendiger Aufbruch stattgefunden hat. Und dann gab es auch wieder Zeiten der Ernüchterung. Ich glaube, ich sage das jetzt mal aus der soziologischen Sicht, es ist nicht möglich, über viele Jahrhunderte immer nur Erweckung zu erleben oder immer nur in Euphorie zu leben. Irgendwann muss das Ganze auch wieder erden, muss das Ganze auch auf den Boden der Tatsachen kommen. Ich komme mal zurück zu diesen Phasen der Evangelisation, als ich mich, ich sag mal so, innerlich bekehrt habe und als ich auf der Wolke 7 mit Gott geschwebt bin, dann war das eine sehr, sehr wichtige Zeit in meinem Leben. Gleichzeitig musste ich aber auch einige Schritte in der Jüngerschaft lernen. Die haben mich dann auch manchmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ich denke, diese beiden Phänomene gehören zusammen. Dieses Erweckung und euphorisch, das ist sehr wichtig im Glaubensleben auch. Gleichzeitig aber auch dieses mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Zeiten der Wüstenzeiten sind ein wesentlicher Teil unseres Glaubenslebens auch, wo wir viele Dinge verinnerlichen, wo unsere Wurzeln auch nach unten in die Tiefe gehen. Und ich denke, das ist notwendig, auch wenn ich jetzt die Kirche anschaue, die Kirchengeschichte anschaue. Es gab immer wieder Zeiten, wo Aufbrüche da waren, wo vielleicht durch Einzelpersonen, durch Bewegungen, vielleicht auch durch äußere Umstände Erweckung da war, sichtbar war und gleichzeitig dann aber auch wieder wie so eine Wellenbewegung, die sich dann so bewegt hat. Ich bin sehr dankbar dafür, dass sich unsere Kirche bewegt, dass sich unsere Kirche auch sehr offen zeigt für diese Dinge, dass wir in Bewegung sein dürfen. Und gleichzeitig bin ich aber auch sehr dankbar, dass wir immer wieder auch herausgefordert sind, in Zeiten zu leben, in denen das Ganze sich dann auch bewähren muss.
Danke, Diakon Hemberger von der Charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung gewesen sind.
Gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir haben vorhin in der Sendung den Wochenendkurs zu den Evangelisationsphasen erwähnt. Der findet statt vom 3. bis 5. Juli bei Würzburg. Wer genaueres wissen will und auch überhaupt mehr zu diesem Thema wissen möchte, dem sei die Website der Charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche empfohlen. Die Adresse ist ganz einfach www.erneuerung.de. Wenn Sie nochmal das genauer mitschreiben möchten, dann rufen Sie doch einfach beim Radio Horeb Hörerservice an 08328 921 110. Dort bekommen Sie diese Informationen nochmal langsam zum Mitschreiben gesagt. Für die Hörer von Satellit, Internet, DVB-T und Kabel wird diese Sendung in unserem Nachtprogramm heute Nacht wiederholt. Eine Aufzeichnung dieser Sendung können Sie sich beim Radio Horeb CD-Dienst jederzeit telefonisch bestellen. 08328 921 120 oder Sie gehen gleich auf die Website von Radio Horeb www.horeb.org und bestellen sich dort über den Infobutton die CD dieser Sendung oder Sie können sich auch auf der Website von Radio Horeb diese Sendung herunterladen. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.